Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Mensch. 40, 30 für Boris Vetter. Mein Gott, was das Nerven kostet. Becker jetzt von der linken Seite. Macht sich fertig. Zwei, dreimal. Schaut den Gegner länger als sonst. Schaut ihn an. Jetzt kommt der Aufschlag. Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
Das ist der Grund, warum Boris Becker eigentlich berühmt ist. Das ist allerdings schon Jahrzehnte her.
Und im Gefängnis geht es auch zu. Und ich kam in die Wäscherei und der hat sich zu Boden geworfen, also meine Hand geküsst und um Vergebung. Und ich habe den hochgenommen, umarmt. Den umarmt und gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe.
So macht er heute Schlagzeilen. Jüngster Wimbledon-Sieger ever, Idol, der berühmteste Deutsche, unzählige Frauengeschichten und dann mit Mitte 50 Gefängnisinsasse in einer kleinen Zelle in England. Tiefer kann man eigentlich nicht fallen, oder?
Weiß ich nicht, Digga.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist mein Kollege Heiko Beer.
Ja.
Heiko, freust du dich über diesen heutigen Menschen, den wir haben?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich einerseits sehr, dass jetzt eine Ära anbricht, wo wir über Leute reden, die mich sehr interessieren, zu denen ich auch so eine enge Beziehung fast schon habe, würde ich fast schon sagen.
Ja.
Aber natürlich habe ich Angst, dass jetzt Sachen rauskommen, die ich immer verdrängt habe. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt zum Beispiel explizit bei Boris am Ende ihn immer noch sympathisch finde oder ob da doch dann das Unangenehme überwiegt.
Das finde ich interessant, dass du den, bei mir ist es genau andersrum. Ich finde ihn super unsympathisch, weil ich finde, es ist ja alles da draußen schon in der Welt. Man hat das ja alles schon so mitbekommen. Wir tragen es natürlich hier nochmal zusammen. Vielleicht ist es bei mir so, dass ich ihn danach doch wieder super sympathisch finde und du findest ihn unsympathischer und das gleicht sich dann irgendwie aus.
Ich habe das jetzt bei Boris explizit gemerkt, auch so, als wir im größeren Kreis darüber geredet haben. Es gibt die Leute, die halt ihn so verehren als Sportler. Und
Leute oder Männer?
Darüber möchte ich jetzt gar nicht so genau sprechen. Das ist jetzt wieder sehr verengend von dir. Ja, also die alten Männer finden den halt gut aufgrund von Sporterinnerungen und so nostalgischer Verklärung. Und dann gibt's die jungen Leute, Frauen oftmals, die finden den ganz, ganz schrecklich.
Aufgrund dessen, wie er Frauen behandelt hat.
Ja.
Also bei mir zumindest ist es
okay.
So. Na, wir werden das auf jeden Fall ja alles rausfinden. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich habe mir natürlich nochmal die ganzen Ausschnitte angeguckt, die wir da so zusammengetragen haben. Und ich finde es echt lustig, weil ich finde den wirklich sehr attraktiv so im Nachhinein.
Mhm.
Damals fand ich das aber überhaupt gar nicht. Also der ist ja so, keine Ahnung, so mehr als 10 Jahre älter als ich. Und ich weiß, damals sah der irgendwie einfach weird und so ein bisschen auch dünn und blass aus und so ein bisschen spackig, auch mit den Haaren und so. Und jetzt denke ich aber so, der war schon immer ein echt sehr hübscher Mann. Habe ich damals nicht gesehen.
Jetzt bist du schon so ein bisschen auf...
Nö, das ist ja rein oberflächlich.
Ja und? Das ist doch hier auch sehr wichtig.
Naja, also ich habe es ja gerade schon gesagt, mir ist Boris Becker natürlich vor allem durch seine ganzen Frauengeschichten bekannt. Ne? Also zum Beispiel mit Barbara Becker, Sabrina Settler, Lilly Becker, Sandy Meyer-Wölden, die Besenkammer-Affäre oder aber auch durch seinen Beef mit Oliver Pocher. Da kommen wir später auch noch dazu. Bevor es aber zu diesen ganzen tollen Boulevardmomenten kommen kann, müssen wir natürlich kurz über den Ursprung von Boris Beckers Prominenz sprechen, wie er nämlich zum besten Tennisspieler und Weltstar wurde. Und dafür fangen wir wie immer am Anfang an.
Mensch.
Wir befinden uns in der BRD in den 60er Jahren, eine westdeutsche Kleinstadt. Der Metzger nennt alle Kunden beim Vornamen, der Bürgermeister und der Postbote, der mit der Schwester des Malers verheiratet ist, waren in einer Klasse, der wiederum mit dem Bürgermeister zusammen Fußball spielt. Hier wohnt Karl-Heinz Becker mit seiner Frau Elvira und der vierjährigen Tochter Sabine in einem malerischen Haus. Vor der Tür ein feiner BMW. Karl-Heinz ist Architekt und in seiner Freizeit begeisterter Tennisspieler. Tennis, der weiße Sport. Der reiche, feine Leute-Sport schlechthin. Direkt nach Golf. Seiner Frau Elvira ist Sport allgemein jetzt nicht so wichtig. Sie ist vor allem Hausfrau. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Sie leben auf jeden Fall ein beschauliches Leben in diesem Kaff bei Heidelberg, dessen Name schon bald weltberühmt werden wird.
Ja, also Leimen, das liegt eben in Baden-Württemberg, um die 25.000 Einwohner. Das ist jetzt nicht winzig, aber halt schon eher unbedeutend, denkt man. Aber es gibt 32 Ehrenbürger, habe ich gesehen. Ich kenne außer Boris Becker keinen einzigen. Aber ein Freund von Wolfgang Amadeus Mozart hat hier auch gelebt.
Wow.
Und das erzähle ich dir jetzt nur, weil ich wirklich mich so sehr darüber freue, dass ich beim Mensch mal den Namen Mozart nennen kann. Also ich weiß bei wenigen Sportlern, wo die herkommen ursprünglich, aber bei Boris war das von Anfang an immer Teil der großen Erzählung.
Ja, und sag mal, was für ein Bundesland ist das?
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg. Ich versuche nachher Boris Becker nachzumachen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hinhaut. Mal gucken. Wir gucken mal.
Oh, okay.
In diesem Leimen wird am 22.11.1967 auf jeden Fall Boris Franz Becker geboren. 22.11. ist eine Lucky Number, Heiko,
ja.
In der Astrologie und in der Spiritualität.
Ja.
Da war schon ihm in die Wiege gelegt. 1967 fangen ARD und ZDF gerade erst an, in Farbe zu senden. Das ist also schon echt lange her. Papa Karl-Heinz nimmt seinen Sohn schon mit 7 Jahren mit in den örtlichen Tennisverein. Und Klein Boris hat Talent. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum besten Spieler weit und breit. Obendrein ist er super ehrgeizig, er will immer gewinnen. In der Schule wird Boris gehänselt, wegen seiner roten Haare, sagt er. Seine Mutter rät ihm, sich zu wehren, auch mal die Ellbogen einzusetzen. Boris nimmt den Rat sehr ernst und gerät deswegen immer wieder in Raufereien. Da zeichnet sich auf jeden Fall schon ab, dass er aufbrausend und impulsiv ist und sich nichts gefallen lässt. In Tenniskreisen spricht sich rum, dass es in Leim dieses neue Talent gibt. Seine Mutter erzählt, Boris war etwa 14 Jahre alt, als der erste Tennisagent an unsere Tür klopfte. Mein Mann war halb dafür, halb dagegen. Ich war total dagegen, dass er Profi werden sollte. Ich sagte zu meinem Mann, Karl-Heinz, du weißt, dein Sohn ist sehr sensibel. Bis jetzt hat er immer gewonnen. Er weiß nicht, wie es ist zu verlieren. Er ist noch nicht mit der Schule fertig, er muss erwachsen werden. Jedenfalls haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir es mit dem professionellen Tennis versuchen wollen. Wenn es nach einem Jahr nicht klappt, kann er wieder zur Schule gehen.
Soll ich dir mal sagen, dass ich einen ganz skurrilen Effekt gerade hatte? In meinem Kopf hat gerade Karl Lagerfeld gesprochen. Also Karl Lagerfeld.
Das war aber auch ein bisschen eine Mischform.
Hat gerade die Geschichte von Boris Becker erzählt. Als
ich hoffe,
Mutter
die Leute sind nicht so irritiert darüber. Mein Gott. Aber das ist halt mein kleiner Spaß. Ich muss da auch mal ein bisschen Spaß haben. Deswegen lasst mich doch. Boris erster Trainer wird Günther Bosch. Den trifft Boris im Tennisverein.
Also wir könnten jetzt ziemlich lange so weitererzählen. So richtig Sportlerbiografie machen wir natürlich nicht. Also er und Steffi Graf gewinnen 1981 parallel ein Turnier. Boris wird 3-mal deutscher Tennis-Juniorenmeister. Alte Freunde sagen, er war immer super ehrgeizig, bla bla bla. Das kann man alles wissen. Das ist aber natürlich in diesen Details nicht so super interessant für uns hier. Wenn sein Leben nicht irgendwann so eine krasse Wendung genommen hätte, dann wäre das einfach nur eine etwas langatmige Sportlerbiografie. Also zum Beispiel, dauernd diese Vergleiche, ich höre auch gleich auf damit. Aber wenn wir jetzt die Geschichte von Steffi Graf erzählen würden, ich würde fast sagen, wir sind dann nach einer Folge durch, oder?
Ja, die hat sich dann ja nur zurückgezogen und Andrew Agassi geheiratet und hat, glaube ich, ein ganz schönes, beschauliches Leben in Las Vegas.
Genau. Auch beneidenswert.
Ja. Dieser Günther Bosch ist aber auf jeden Fall nicht irgendein Tennistrainer aus der Provinz. Er ist Bundestrainer des deutschen Tennisnachwuchses. Diesen Job gibt er dann aber auf, um Vollzeit Boris Trainer sein zu können. So sehr glaubt er an ihn. Und dann treffen die beiden noch schicksalhaft auf einen Mann namens Ion Tiriak. Der sah so super aus, ne? Mit einem super wuchtigen Schnauzbart, richtig geiler 70er-Jahres-Style, so Magnum-mäßig.
Ja.
Ich erinnere mich noch ganz genau. Boris Mutter dazu, wir sprachen mit Ion Tiriak, der uns als ein eher unheimlich aussehender, verschlagener Rumäne beschrieben wurde.
Puh.
Okay. Ich habe ihn allerdings nicht so gesehen. Er war ehrlich genug, um zu sagen, dass er für nichts garantieren konnte. Am 1. Juni 1984 unterzeichneten wir in Monte Carlo einen Vertrag mit Tiriak, ein A4-Blatt. Boris hat ihn auch unterschrieben. Ion Tiriak plant ab da Boris Aufstieg sehr genau und kümmert sich auch um lukrative Werbeverträge. Von Tiriak ist der Satz, es war meine Fähigkeit, seine Karriere zu planen, die ihn dorthin gebracht hat, wo er heute steht. Er sieht sich also eigentlich als der Erfinder von Boris Becker. Boris ist mittlerweile so 15, 16 Jahre alt und bei großen Turnieren dabei. Und Tiriak sorgt schon bald dafür, dass Boris seinen Hauptwohnsitz nach Monaco verlegt. Für Boris hat das auch den Vorteil, dass er vom Wehrdienst freigestellt wird und sich weiterhin auf das Tennisspielen konzentrieren kann.
Ja, also man muss damals noch zur Bundeswehr. 18 Monate oder so. Grundwehrdienst oder eben verweigern. Und da braucht man natürlich dann Gründe. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt von meiner Karriere beim Bund, wie schnell ich da aufgestiegen bin?
Ich glaube ja, aber frisch es gern nochmal auf.
Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Also hast du wirklich gedacht, dass ich beim Bund war?
Ja, würde mich nicht wundern.
Findest du?
Ja. zu der Zeit? Ich kenne dich doch gar nicht richtig, Heiko. Du bist doch, du hast gerade noch gesagt, dein Leben hat sich nochmal komplett gedreht. Vielleicht warst du damals ein richtig harter Hund und wolltest mal Ordnung und Disziplin in dein Leben bringen.
Nein, ich war im Altersheim, Zivildienst.
Okay. Passt auch. Passt beides.
Passt aber besser für Asis.
Passt zum heutigen Heiko besser.
Nee, zum heutigen Heiko passt eigentlich Bundeswehr besser. Also heute bin ich ja dieser harte Hund. Früher war ich halt dieser softe Waschlappen, aber heute anders.
Du bist ein harter Hund?
Definitiv. Okay. Dass du das nicht weißt, ist, heißt für mich nur, dass meine Umgangsform einfach noch mehr dir gegenüber noch mehr härten muss.
Boris bezieht mit 15 Jahren seine erste eigene Wohnung in Monaco. Ein Apartment im zweiten Stock des Bahia. Ich denke mal, das ist irgendein Gebäude, wahrscheinlich so mit einem Doorman und so. In der Avenue Princesse Grace 39, direkt am Strand. Vermittelt von Rodica Tiriak, der Schwester seines Managers. Und daran sieht man natürlich, dass Boris schon als Jugendlicher kein normales Leben mehr hatte. Er lebt jetzt in einem Fürstentum, das übrigens von der Einwohnerzahl nicht so viel größer ist als sein Leim bei Heidelberg. Natürlich mit dem Unterschied, dass Monaco an der Côte d'Azur liegt. Und witzig, es gab da gar keine Steuerpflicht für Privatpersonen. Praktisch. Und Monaco ist nach Katar das zweitreichste Land der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 108.000 Euro pro Arbeitnehmer.
Ja, also was sind das für Arbeitnehmer? Kann ich mal ein paar Namen vorlesen von Leuten, die da gelebt haben oder noch leben? Zum Beispiel Djokovic, Zverev, Hamilton, also einfach ganz viele Tennisspieler, Autorennfahrer und Rallyefahrer, die ich alle vom Namen nicht kenne. Also nur so als Fun Fact zum Einordnen, um ein Bankkonto eröffnen zu dürfen, muss man über 400.000 US-Dollar verfügen, Minimum. Also so kann man das auch machen.
Es ist auch gar nicht so schön da. Ich war da mal. Auch, ich habe einen dieser Sportler, ich darf nicht sagen wen, habe ich mal für eine Doku interviewt und habe ich 2 Tage dort verbracht. Ja. Und das ist gar nicht so schön. Es ist relativ klein, alles sehr hoch gebaut, sehr enge Straßen. Ganz komische Stimmung auch.
Also dann geht es wirklich nur um Steuern.
Es gibt da so Superreiche und dann gibt es da so Leute, die da arbeiten, die Superreichen irgendwie auch bedienen. Es ist irgendwie komisch.
Klingt unangenehm.
Okay, wir sind jetzt also im Jahr 1985. Boris Becker ist ein Riesentalent, aber niemand ahnt, was da noch alles auf ihn und uns zukommt. Als er gerade 17 Jahre alt ist, tritt er zum zweiten Mal in Wimbledon an, beim ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Und überraschenderweise gewinnt er im Vorfeld das Vorbereitungsturnier in Queens. Ich kam mit breiter Brust nach Wimbledon, aber auch mit dem unheimlichen Druck, weil sie mich nun alle als Siegeskandidaten auf dem Zettel hatten, hat Boris später dazu gesagt. Er spielt ganz ordentlich, in der dritten Runde wird es allerdings ein bisschen eng. Es regnet permanent, deshalb wird das Spiel immer wieder unterbrochen, aber er gewinnt knapp. Im Achtelfinale geht er dann irgendwann mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, genauer gesagt auf den Rasen, weil es wird ja auf Rasen gespielt in Wimbledon. Er gestikuliert in Richtung Trainer und Manager, Bosch und Tiriak, schleppt sich zur Bank und wird dick bandagiert. Irgendwie berappelt er sich aber wieder und gewinnt auch dieses Spiel. Keine Angst, ich werde jetzt nicht 4 Folgen jedes Spiel so nacherzählen, aber was sich hier zeigt, Boris Becker ist kein Quitter, er beißt die Zähne zusammen und fightet.
Guckst du eigentlich Sport? Das weiß ich jetzt auch wirklich einfach schon gar nicht wieder über dich. Also ich tue jetzt auch mal so, als ob ich da nicht auch eine Vorahnung hätte.
Wirklich gar nicht, aber ich bin manchmal dabei, wenn mein Vater mit meinem Kind Sport guckt. Mein Vater guckt sehr viel Sport, der guckt auch wirklich alles. Der guckt sämtliche Triathlon, Olympia, alles Mögliche, wenn er nicht im Garten ist und arbeitet. Und mein Sohn guckt das auch dann manchmal mit ihm und mich beruhigt das dann irgendwie. Aber so, ach nee, interessiert mich wirklich 0, gar nicht. 0, 0, 0. Früher aber schon. Früher habe ich Formel 1 geguckt und natürlich WM. Also zu Schumacher-Zeiten war ja Formel 1 mal eine Zeit lang so richtig in.
Ja.
Und da habe ich schon immer Formel 1 auch geguckt. Aber natürlich auch immer irgendwie mit Männern verbunden. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde.
Also du guckst jetzt dann auch nicht, wenn das dann zu so einem Event wird, wie jetzt wahrscheinlich die EM in Deutschland oder so.
Habe ich lustigerweise erst vorgestern gehört, dass die dieses Jahr in Deutschland ist. Die ist in Deutschland, die EM dieses Jahr, Leute, falls ihr das noch nicht wusstet. Das wussten wir schon einige nicht.
Fahrt ist hier.
Nee, manchmal schon, aber dann immer, also eher so aus sozialen Gründen, weil ich dann mit Leuten irgendwas mache. Also vor allem natürlich mein Kind, wenn das jetzt EM guckt, dann gucke ich natürlich irgendwie mit. Das ist dann ja auch ein Thing. So. Naja. Zurück nach Wimbledon. Er gewinnt dann auch noch das Viertel- und Halbfinale und am 7. Juli 1985 mit 17 Jahren steht Boris Becker im Finale von Wimbledon. Wie gesagt, dem wichtigsten Tennisturnier der Welt. Er spielt gegen den Südafrikaner Kevin Curran, den damals kaum jemand kennt und heute ehrlich gesagt auch nicht. 3 Stunden und 18 Minuten, so lange dauert das Match.
Also ich muss jetzt schon nochmal an 2 Sachen erinnern. die vielleicht die Leute, die das mal gesehen haben, noch so vor Augen haben. Also es gibt nämlich so Trademark-Moves von Boris in der Zeit. Da ist einmal der sogenannte Bäcker-Hecht. Also ja, der hechtet halt so durch die Luft, um Bälle zu erwischen. Und dann gibt's die sogenannte Bäcker-Rolle. Also wenn er dann mit letzter Kraft die Bälle erwischt und auf dem Boden danach abrollt, das ist die Bäcker-Rolle. Das ist heute eher so, ja, klar. Aber 1985 ist Tennis halt wirklich ein sehr ordentlicher Sport. Man darf, hast du ja auch schon gesagt, nur ganz in Weiß da auftreten, besonders in Wimbledon. Und Boris, dieser 17-jährige Deutsche, der wälzt sich richtig auf dem Boden rum. Der ist halt immer völlig verdreckt und verschwitzt und so. Und es hat das Spiel wirklich total verändert. Das war sehr emotional, das hat jeder geliebt. Ich zum Beispiel auch, aber ich glaube, das ist schon klar jetzt.
Aber lustig, das ist mir gar nicht so klar gewesen. Das ist jetzt, wenn du das sagst, macht das natürlich auch nochmal sehr viel mehr Sinn, was das Besondere war. Bei mir war nicht klar, dass Boris Becker das erst da reingebracht hat, dass man so rumschreit und sich rumrollt und so.
Also es gab schon andere, die halt so rumgeschimpft haben, aber er war irgendwie ein bisschen zugänglicher. Und so gerade als jüngere, ja, Jungs vielleicht auch besonders, das war dann halt so, ah, okay, so könnte ich auch sein.
So, jetzt reiz mir mal mit der Sportsberichterstattung. Ja. Ich mach's kurz, er gewinnt das Spiel.
Was ist das für ein Moment im Leben eines Sportlers, der wie jeder andere die höchste Trophäe erreichen wird? Dass es so, so schnell gegangen ist.
Ja, also das ist aus der Live-Übertragung damals. Der Kommentator, der wird sofort so episch. Und dann gibt's dann so direkt so einen historischen Rückblick in die 50er mit Max Schmeling. Also wer es noch nicht verstanden hat, historisch ist dieser Sieg auf jeden Fall und er gewinnt $175.000 Preisgeld und er wird dadurch einfach auf einen Schlag zum Superstar.
Thomas Gottschalk führt in den Tagen nach dem Sieg ein Interview mit Boris und kündigt ihn an als Champion der Champions und als das Beste, was wir, also Deutschland, anzubieten haben. Ich finde, Boris ist auch in einer Reihe mit Heidi, Claudia, dem Papst, Karl Lagerfeld, wo man sich richtig so freut, dass man Deutscher ist, oder?
Ja, genau.
Boris soll dann auch noch den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten kennenlernen. Er sagt dazu, manchmal ist das schon komisch, dass mich jetzt alle kennenlernen wollen. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob ich Wimbledon wirklich gewonnen habe. Wie du schon gesagt hast, Boris wird durch den Wimbledon-Sieg sofort auf einen anderen Planeten katapultiert. Er ist jetzt nicht nur in Deutschland ein Star, was für den Bub aus Leimen ja schon reichen würde. Er ist jetzt ein Weltstar. 5 Tage nach dem Sieg kehrt er kurz nach Hause zurück, ins Herz der deutschen Euphorie nach Leim. 50.000 Menschen warten hier auf ihn, in einer Stadt mit 27.000 Einwohnern. Die Weltpresse berichtet darüber, die englischen Medien bestimmt wieder irgendwas mit Panzern und in der Washington Post erscheint der Satz, vielleicht war er zu jung, um zu wissen, dass er zu jung war, um Wimbledon zu gewinnen. Auftritte wie der folgende gehören plötzlich zu seinem Alltag. Er sitzt im ZDF-Sportstudio, neben ihm Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident. Das Ganze wirkt wie ein Staatsakt. Bundeskanzler Helmut Kohl gratuliert ihm natürlich auch. So ist das jetzt. Alle schauen zu ihm auf, einem 17-jährigen Teenager, alle wollen sich mit ihm schmücken. Es werden Songs über ihn geschrieben wie Boom Boom Boris von der Band The Match, Boom Boom Becker Beat von der Band Tiebreak oder das Knallerstück Geil von Bruce und Bongo, aus dem die Textzeile stammt Becker, 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 Boris ist geil, Boris ist geil, Boris ist geil.
Es gibt auch ein Eis aus der Zeit, das Boom Boom. So Vanilleeis, rote so eine Glasur drüber und der Stiel ist aus Kaugummi und das Ganze, Achtung, jetzt kommt's, ist geformt wie so ein Tennisschläger. Eingepackt in eine Verpackung, die aussieht wie ein, jetzt kommt es nochmal, Tennisnetz. Das war das Ding damals, ne?
Und Heiko, das habe ich nicht gewusst, weil das gibt es natürlich immer noch und das essen Kinder ja so gerne. Und ich habe das nicht gewusst und ich schwöre dir, die Kinder heutzutage wissen es auch nicht.
Gibt's das noch, echt?
Ja, das gibt es noch. Mit dem ekligen Kaugummi, wo alles widerlich verklebt ist hinterher, mit dieser roten Glasur. Es gibt sogar kleine Pralinen, aber die sind, glaube ich, in Herzform inzwischen. Ist dann so im Kino wie so Eiskonfekt.
Das weiß bestimmt kein Kind.
Ich werde das sofort, werde ich das bei Instagram posten, was das heißt. Geil. Das wissen die Leute doch bestimmt.
Geil, ja.
Guck mal, haben wir wieder was aufgeklärt. Hast du wieder was aufgeklärt, Heiko, siehst du? So, das war es aber natürlich noch nicht. Im Juli 1986, also ein Jahr später, gewinnt Boris Becker zum zweiten Mal Wimbledon. Er sagt später, das war noch wichtiger und noch schwerer. Beim ersten Mal ist er noch ein Nobody, dieses Mal aber der amtierende Wimbledon-Sieger und somit der Titelverteidiger. Aber keine Sorge, es geht jetzt nicht ewig so weiter. Er verliert dann auch mal. Und wir lernen eine andere Seite von ihm kennen. Schläger schmeißen, Schiedsrichter anbrüllen oder sogar noch schlimmer.
Quiet, quiet, please. Quiet, please, thank you.
Zornesausbruch. Und da hat das Drama ein Ende.
Oha, Zuschauer anbrüllen, shut up. Das kommt gar nicht gut an. Aber er ist nur ein ehrgeiziger Spieler, der alles reingibt. Und wenn es nicht so läuft, wie er will, dann wird er eben irgendwas zwischen wehleidig und jähzornig wie ein kleines Kind. Wer ist heute noch so? Zverev?
Ja, ja.
Wer noch? Zverev ist schon extrem so, oder?
In meiner Wahrnehmung schon. Also von den Deutschen. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt sonst keine Deutschen.
Wurde Boris nicht auch provoziert vom Publikum, dass die Leute dann angefangen haben, ihn irgendwie anzumachen, weil sie gehofft haben, dass er explodiert? Oder war das dann in der Jetztzeit bei Zverev?
Das kam irgendwann bei Boris natürlich dazu, weil das ist bestimmt auch so ein Reiz, wenn es dir gelingt, den so aus der Reserve zu locken. Ja. So, ja.
Naja. Im Januar 1987 trennt er sich dann von seinem Trainer Günther Bosch, den er seit Kindertagen kennt und der ihn bis hierhin wie ein Ersatzvater begleitet hat. Bosch gibt bis heute noch Interviews über diese Zeit. Warum haben die sich getrennt, Heiko?
Ja, also das ist schon krass, weil in meinem Kopf war dieses Becker-Bosch-Tiriak-Ding so super prägend. Tatsächlich waren die dann aber nur 3 Jahre zusammen, also Bosch und als Trainer mit Boris. Und Boris hat nach der Trennung gesagt, ich brauche einen Trainer, der nicht Tag und Nacht auf mich aufpasst. Das klingt jetzt ganz krass nach so einem Abnabelungsprozess mit 19 vom Tennistrainer.
Ja, voll okay. Und Boris gewinnt dann sogar noch ein drittes Mal in Wimbledon und wird für den Rest seines Lebens immer von seinem Wohnzimmer sprechen. 1991 ist er dann auch endlich auf Platz 1 der Weltrangliste.
Hast du Boris damals ein Spielen gesehen?
Ja, ich habe auch dieses Wimbledon-Spiel gesehen mit ihm. Das erste, das weiß ich auch noch. Da war mein Vater, hat uns irgendwann dazugeholt und haben wir das irgendwie zusammen geguckt.
Ah, okay.
Na, siehst du mal. Aber, damit es jetzt auch endlich für mich interessant wird, es gibt zum Glück auch da schon ein Leben abseits des Tennisplatzes. Er ist auch da schon beliebt bei den Frauen und hat natürlich auch Freundinnen. Und nicht nur irgendwelche. 1986 ist er zum Beispiel mit Bénédictine Courtin, der Tochter des Polizeichefs von Monaco, zusammen. Das ist aber fancy. Und danach mit Karen Schulz, Studentin mit so einer frechen Kurzhaarfrisur, das weiß ich noch wie heute. Stimmt überhaupt nicht, kann mich gar nicht daran erinnern. Aber 3 Jahre sind die auf jeden Fall zusammen. Und dann kommt der 1. Oktober 1991. Wir befinden uns im Café Reitschule in Schwabing bei München. Barbara Feldhus hat eigentlich keine Lust auszugehen. Sie muss am nächsten Tag beruflich in Salzburg sein. Sie ist Model. Sie lässt sich aber überreden. Zum Glück, denn Boris ist an dem Tag auch da. Er beobachtet sie und setzt sich bei der ersten Gelegenheit neben sie und nimmt ohne zu fragen einen Schluck aus ihrem Bierglas. Und das finde ich richtig frech. Das war wahrscheinlich auch die Idee dahinter, frech zu sein, ne? Er schaut ihr dann direkt in die Augen und sagt den Knallersatz: Es gibt nichts mehr zu sagen. Es ist alles klar. Barbara soll erwidert haben, dass sie noch nie einen so dummen Spruch gehört hat. Sie kommen aber ins Gespräch und später bringt Boris sie in seinem grünen Ferrari nach Hause und gibt ihr seine Nummer. Die schreibt sich Barbara gleich 2-mal auf, falls sie verliert. Boris hat dann also auch doch schon Eindruck auf sie gemacht.
Willst du gar nichts zu der Tatsache grüner Ferrari sagen?
Nee. Das passt doch wie Arsch auf Eimer, finde ich.
Wer hat denn einen grünen Ferrari? Also wenn, dann hat man doch einen roten Becker. Ferrari, oder?
Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Mit seinen roten Haaren und grüner Rasen, Wimbledon, das sehe ich irgendwie. Ein paar Stunden später sitzt Boris auch schon wieder im Flugzeug nach Tokio. Neben ihm sein Physiotherapeut Waldemar Kliesing. Boris vertraut sich ihm an. Waldemar, ich fürchte, ich habe soeben die Frau getroffen, die meine Frau werden wird. Waldemars Antwort: Du machst Witze. Zack, Liebe. Boris erzählt später: Ich rief sie jeden Abend aus Tokio an und erzählte ihr Lügengeschichten über Frauen, mit denen ich in Nachtclubs gewesen war. Völlig verrückt. Ich saß nur noch vor dem Fernseher und träumte von ihr. Du kannst dir deine Geschichten sparen und damit auch deine Telefonrechnung, hörte ich sie auf der anderen Seite der Leitung. Heiko, woher weiß ich das alles?
Ja, also Boris Becker hat eine Autobiografie geschrieben, die hat den fantastischen Titel Augenblick, verweile doch. Das ist, ich habe ja Literatur studiert irgendwann mal, ein Faustzitat. Also Goethe, das finde ich geil. Das finde ich erstmal, also damit zu starten, oder?
Das ist aber auch wirklich random. Das kann doch alles heißen.
Ja, klar.
Das kannst du doch bei jeder Autobiografie sagen.
Ja, klar. Also das ist wahrscheinlich irgendwie Goethe-Zitate gegoogelt, oder? Und dann, naja, gut. Also das heißt auf Englisch The Player. Und er schreibt da ziemlich blumig. Also, um eine Chance zu haben, müssen die Leute in der Lage sein, mit mir zu streiten und mich darauf hinzuweisen, was ich falsch mache oder einfach Nein zu mir zu sagen, so wie Barbara es tat. Sie hatte keine Angst vor mir oder vor meinem Leben. Sie war die Richtige für mich und ich habe wie immer nach meinem Bauchgefühl gehandelt. Also das ist ein Zitat aus dieser Biografie und nach allem, was man so hört, ist eigentlich ein schöner Ansatz von Boris. Er scheint ihn aber irgendwann leider vergessen zu haben.
Ja.
Und Leute, die auch mal sagen so, nee, die waren dann leider aus seinem Circle relativ schnell raus.
Und was wir damit genau meinen, das besprechen wir natürlich später.
Mhm.
Aber zurück zu Barbara Feldhus. Die kommt am 1.11.1966 in Heidelberg zur Welt. Sie ist also ein Jahr älter als Boris. Und das ist auch ein Lucky Number Geburtstag hier. 1.11.66 und beide sind Skorpion. Und Fun Fact, die beiden treffen sich das erste Mal schon als Kinder. Ein Freund von Boris Vater ist mit Barbaras Vater, dem Fotografen Ross Feldes, bekannt. Es sind die 70er, es wird gefeiert und irgendwo zwischen den Erwachsenen auf dem Teppich spielen dann der kleine Boris und die kleine Barbara miteinander. Sie verlieren sich dann aber natürlich wieder aus den Augen und Barbara wächst auf, macht eine Ausbildung in Schauspiel, Tanz und Gesang in München und arbeitet, wie gesagt, als Model. Das zieht Boris an. Nachdem er in Tokio war, besucht er sie und man bedenke, er ist da ein Weltstar in einer kleinen Pension und fährt sie mit seinem eigenen Auto danach nach Frankfurt und nach Wiesbaden. Sie sind auf der Autobahn unterwegs, plötzlich zieht Boris nach rechts, hält auf dem Standstreifen an und küsst sie zum ersten Mal. Es ist November und im Radio läuft Black Cat von Janet Jackson. Und genau so erinnert sich Boris daran, auf der Autobahn einfach auf dem Standstreifen halten. Romantisch. In Wiesbaden buchen sie ein Doppelzimmer im Penta Hotel. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist so ein bisschen ein Konzepthotel wie das Moxie heute. Mhm. So mit Billardtisch und alles so ganz jugendlich. Kostet auf der Seite heute zwischen 80 und 150 Euro pro Nacht, also nichts Dolles. Sie buchen sich da auf jeden Fall ein als Herr Harry Hartl und seine Frau Sabine oder Susi. Boris weiß das nicht mehr so genau. Der Mann an der Rezeption fragt, wie wollen Sie zahlen? Boris, der eine Sonnenbrille trägt und sich eine Mütze tief ins Gesicht gezogen hat und sogar seinen Tennisschläger unter seinem Mantel versteckt hält, ist durch die Frage so verwirrt und gibt dem Rezeptionisten seine eigene Kreditkarte. Aber der Rezeptionist spielt mit, er liest den Namen und sagt, herzlich willkommen, Herr Hartl. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Die beiden treffen sich jetzt immer öfter. Einmal lässt er Barbara sogar mit einem Taxi nach Frankfurt kommen, weil es keine Flüge und Zugverbindungen mehr gibt. Und Boris ist sich ganz sicher, dass Barbara die Richtige ist. Nach nur knapp 3 Monaten, im Dezember 1991, fragt er sie in den McDonald's in der Hohenzollernstraße in München, ob sie ihn heiraten möchte. Sie fragt ihn, ob er verrückt sei und sagt nein. Respekt, Barbara.
Also nur nochmal zur Erinnerung, Boris Becker ist zu diesem Zeitpunkt Platz 1 der Weltrangliste im Tennis der Herren und wirklich ein Weltstar. Und der ist bei McDonald's und nutzt dann den Moment für diese Frage. Also spontan ist das, das muss man sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es von langer Hand geplant war.
Oh, ich esse aber auch wirklich sehr, sehr gerne bei McDonald's. Und auch wenn ich ein Weltstar werden werde, werde ich das weiterhin machen. Ich liebe das schon auch immer sehr. Man muss dazu sagen, bis zu diesem Zeitpunkt passiert das alles undercover. Der Hotelangestellte hat auch langfristig dicht gehalten. Das ist echt ein Ehrenmann gewesen. Die Props muss man ihm einfach mal geben. Niemand weiß offiziell von ihrer Verbindung. Aber die Gerüchte werden lauter und es ist klar, der Zeitpunkt des Outings rückt immer näher. Boris versucht, Barbara darauf vorzubereiten. Er hat es ja bei seinen Ex-Freundinnen mitbekommen, wie die Öffentlichkeit das interessiert hat. An Silvester 91-92 sind die beiden in Australien und dort ist es dann soweit. Boris stellt der Öffentlichkeit seine neue Freundin Barbara vor. Das heißt, sie verstecken sich nicht mehr, sondern reisen offen zusammen nach Australien. Boris erinnert sich so. Ich hatte in Deutschland mit ihr darüber gesprochen und während des Fluges versucht, sie auf die Blitzlichter im Gesicht vorzubereiten, die sie ertragen musste. Bild reproduziert ein altes Werbefoto von ihr als Model, Babsi Strapsi, Boris Beckers neues Mädchen, Cappuccino-Farben. Und Bild ging sogar noch weiter. Entweder stimmen wir einem Exklusivinterview zu oder sie drücken Enthüllungen über Barbaras Liebesleben. Sie hatten einen ganz besonderen Arbeitsethos. Das waren harte Tage für Barbara und nicht nur wegen der Bild. Harte Tage heißt ganz konkret hier aber auch, die beiden, besonders Barbara, sind natürlich rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Das ist noch die Zeit vor Social Media, möchte ich mal kurz erinnern. Trotzdem. Barbara erinnert sich später an diese Zeit und sagt, erst als die Medien erkennen, dass Boris sich komplett vor sie stellt, dass die beiden unzertrennlich sind und dass das Ganze Normalität ist, lassen sie von ihr ab. Und irgendwann schwenken alle um und sie sind das neue Traumpaar. Genau andersrum wie bei Harry und Meghan, oder?
Stimmt, ja, stimmt.
Und dann kommt nach dem verkorksten ersten Versuch der richtige Heiratsantrag. Und zwar im Frühling 1993 im Bogenhausener Hof in München. Ein 200 Jahre altes Restaurant, untergebracht an einer renovierten Stadtvilla. Alpine Küche gibt es da, sowas wie Wiener Schnitzel, Apfelkirchle, Braten, klassisch, aber auch ein paar Gerichte mit einem asiatischen Twist. Aha. Boris und Barbara sitzen sich gegenüber. Ein Pianist klimpert gedämpft. Boris gibt ihm ein geheimes Zeichen und plötzlich ertönt Summertime von Porgy und Bess, der Klassiker, Barbaras Lieblingslied. Aber genau in diesem Moment geht Barbara auf die Toilette. Boris versteckt in der Zwischenzeit einen Diamantring in ihrem Whisky-Soda-Glas. Sie kehrt zurück, setzt sich und nimmt einen Schluck. Und nichts passiert. Der Ring hat sich unter dem Eis verklemmt. Der Pianist verlängert unaufhörlich, es ist der entscheidende Moment. Dann klimpert es kurz, das Eis schmilzt, der Ring liegt frei. Sie liegen sich in den Armen. Ja, sagt sie.
Also, zufällig aufs Klo. Barbara hat doch einfach geahnt, dass da irgendwas kommt und musste mal kurz durchatmen, oder? Also ich habe jetzt keine Ahnung, es gibt keine Autobiografie von Barbara. Aber spekulieren kann man ja mal. Was meinst du?
Ja, oder sie hat es wirklich nicht gedacht. Aber ich finde es immer so mutig, wenn Leute die Ringe ins Essen oder in Getränke tun, weil das geht doch immer schief. dann verschluckt das doch einer und so. Also das finde ich, wäre mir zu riskant.
Das ist ja der Punkt, dass es irgendwie nicht entdeckt wird. Okay, dann halt beim nächsten Versuch oder so, ne? Aber ja, ich hätte ja wirklich Panik deswegen verschlucken.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt der Part, wo es dann nochmal richtig interessant wird. Wie sage ich es meinen Eltern und wie reagieren die dann? Der nächste Tag. Boris will die Nummer seiner Eltern in Leim und erzählt aufgeregt vom Abend im Bogenhausener Hof. Und dann sprachlose Freude oder geschockte Stille. Boris ist sich nicht ganz sicher. Noch ein paar Wochen zuvor spricht er mit seiner Mutter darüber, dass Barbara die Richtige für ihn ist und er gerne Kinder mit ihr haben möchte. Ihre Reaktion? Sie macht sich Sorgen um die zukünftigen Kinder und dass es ihnen in der Schule nicht gut ergehen wird.
Also ich würde jetzt mal einfach behaupten, so brutal, Sorge um die Enkelkinder im Grunde als Deckmantel für Rassismus, oder?
Ja, und auch schon wieder wie bei Megan. Wurde auch darüber spekuliert, wie schwarz die Kinder werden.
Ah, stimmt. Ja, stimmt.
Auch mit dem Rothaarigen.
Ja.
Und weil auch schon 1993 solche Lebensentscheidungen bei einem Promi vom Kaliber Boris Becker medial vermittelt werden müssen, kommt es im April zu einem legendären Sterncover. Boris steht hinter Barbara, schlingt seine Arme um sie, bedeckt mit den Händen ihre Brüste. Die beide sind kreischnackidei. Unsere Liebe, unser Leben, unsere Pläne. Bilder eines ungewöhnlichen Paares. Ungewöhnlich. Ich weiß genau, was hier passiert, lieber Stern. Und wie reagiert Boris' Mutter Elvira? Ist das wirklich notwendig? Na gut, das ist natürlich eine klassische Mutterreaktion. Und weil gerade sowieso schon alle Zeichen auf Umbruch stehen, trennt sich Boris dann auch von seinem Manager Ion Tiriak. Nachfolger wird Axel Meyer-Wölden. Und wer bei diesem Nachnamen aufmerksam wird, ja, darüber reden wir auch noch in dieser Staffel, aber auch bei unserem nächsten Menschen. Bald ist Barbara schwanger, beide wollen noch vor der Geburt heiraten. Der Hochzeitstag ist der 17. Dezember 1993. Sie ist im 9. Monat und in Kitzbühel soll das Ganze über die Bühne gehen.
Ja, also Kitzbühel, das ist so ein österreichischer Promi-Ort, kann man eigentlich mal so behaupten. Es gibt ungefähr 9000 Bewohner und ungefähr 9000 Hotel- und Pensionsbetten. Hier findet das Hahnenkammrennen statt, habe ich ergoogelt. Also Abfahrtsslalom, da kommen dann wirklich bis zu 100.000 Besucher irrerweise. Und da war zum Beispiel, gibt es natürlich ganze Bildergalerien, Cristiano Ronaldo, Arnold Schwarzenegger, Gwyneth Paltrow, DJ Ötzi, also nur Weltstars. Und Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, der hat hier in einem Hotel seinen letzten Auftritt gehabt. Für mich schwer zu sagen, schwer einzuschätzen, warum das jetzt so eine Anziehungskraft hat als Ort. Aber so ist das. Warst du schon mal da?
Ich war gerade da, vor ein paar Wochen.
Ah, okay.
Wir waren in der Nähe Skifahren und dann wollte ich irgendwann nicht Skifahren, weil die Schneekonditionen mir nicht gepasst haben. Und ich fahre nur bei sehr, sehr gutem Schnee. Und dann bin ich nach Kitzbühel gefahren, weil ich mir das auch mal angucken wollte. Mhm. Und ich war wirklich unfassbar enttäuscht. Das ist wirklich einfach ein ganz kleiner, random Ort mit wirklich grauenhaften Leuten. Real Housewives aus Kitzbühel könnte man da auf jeden Fall machen. Ganz, ich weiß nicht, gibt auch keine geilen Läden, keine geilen Restaurants, aber es gibt halt Louis Vuitton und Miu Miu und Prada und so in der Innenstadt. Und habe ich gar nicht verstanden. Da bin ich noch beim Stangelwirt zufällig vorbeigefahren, der einfach auf der Bundesstraße steht, direkt an der Hauptstraße, okay. Ja, also an so einer Riesenstraße. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber klar, die Landschaft drumherum ist super schön, aber das verstehe ich wirklich nicht, warum man da heiraten will. Egal, also Boris und Barbara mögen das anscheinend, weil sie natürlich German Jet Set sind. Aber auf der anderen Seite könnte das natürlich auch der Grund sein, also dass es so ein Promi-Ort ist, dass es dann auch irgendwie an die Presse geleakt wird. Plötzlich weiß jeder, dass sie dort heiraten wollen. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Ich habe im Gefühl, man kann doch super anonym irgendwo sein als Promi. Wenn du in einem Promi-Ort heiratest, dann bist du ja nicht deswegen anonym. Also ich check das nicht so ganz. Also auf der einen Seite will man nicht, dass man irgendwie entdeckt wird. Dann geht man aber dahin, geht auch irgendwo auf dem Anwesen irgendwo mit einer Mauer drumherum. I don't get it. Diese Promis immer. Naja. Auf jeden Fall ist den beiden das dann too much, dass das alle wissen. Und sie schwenken um auf einen Plan B. Auf Leimen. Ja, im Ernst. Sie heiraten in einem Hotel in Baden-Baden, wo der Bürgermeister sie getraut haben soll. Das klingt jetzt alles etwas unglamourös und genau so ist es. Die beiden wollten es tatsächlich etwas ruhiger. Die Fotos, die wir kennen, sind auch eher low-key. Schon die Kleidung ist nicht gerade fancy. Beide tragen schwarz, Barbaras Blumenstrauß, weiße und rote Rosen. Beide sehen sehr jung und sehr glücklich aus. Und einen Monat nach der Hochzeit kommt dann ihr Sohn Noah auf die Welt. Und vielleicht macht es da auch endlich Klick bei Elvira und Karl-Heinz. Sie nehmen Barbara in die Familie auf und ab sofort sitzt sie neben den beiden bei Boris Turnieren. Und von denen gibt es nach wie vor reichlich. Ein Dreivierteljahr ist er eigentlich permanent unterwegs auf der Welt, von Sydney bis Texas. Als Topspieler ist er überall gesetzt, die Leute bauen auf ihn, er ist Publikumsliebling. Mit seiner athletischen Art, Tennis zu spielen und mit seinem Lächeln ist er super beliebt und Barbara und Noah sind immer an seiner Seite. Das sah bestimmt auch cute aus. Wie genau das allerdings so war, also weltweit auf Reisen zu sein, immer mit einem Baby beziehungsweise dann immer mit einem Kleinkind, keine Ahnung. Das wird schon auch nicht immer easy gewesen sein. Aber bestimmt hatten die beiden auch genug Hilfe, denn Boris verdient natürlich Bombe. Hauptwohnsitz ist immer noch Monaco. Dazu kauft er Immobilien in München und auf Fisher Island. Das ist eine Insel vor Miami und gilt so als eine der teuersten Gegenden in den USA. Anfang 1999 ist Barbara mit dem zweiten Kind schwanger. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn in diesem Jahr geschehen einige Sachen gleichzeitig, die einen erheblichen Einfluss auf Boris zukünftiges Leben haben werden. Aber ich denke mir, die beiden freuen sich erstmal über die zweite Schwangerschaft. Die Ehe der beiden scheint allerdings zu bröckeln und es ist nicht mehr alles ganz so perfekt, wie sie nach außen scheinen mag. Boris sagt später, dass sie sich auseinandergelebt haben. Er wollte mehr Familienleben, Barbara ihre Freiheiten, Partys und ein Jet-Set-Leben.
Also jetzt muss man sagen, das ist Boris' Erinnerung, ne? Also nicht Barbaras. Aus seiner zweiten Biografie, ja, also er hat eine zweite geschrieben, also besser gesagt Autobiografie, Das Leben ist kein Spiel, da schreibt er, ich zitiere, ich sehnte mich nach was ganz anderem, nach Liebe, Geborgenheit und Intimität. Aber da war nicht mehr viel. Und wenn man es zu Hause nicht bekommt, dann kann es passieren, dass man sich das woanders nimmt, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und in dieser Zeit begann ich, mich auch nach anderen Frauen umzuschauen, zu flirten und den Don Juan von der Leine zu lassen. Ich war ja nie ein Kind von Traurigkeit gewesen und sehr empfänglich für die weiblichen Reize. Aber ohne Grund geht niemand fremd. Selbst ich nicht, sagt Boris Becker.
Oh Gott. Mhm. Also die Frau ist schuld, weil sie hat ihm nicht mehr das schöne Zuhause geboten. So ist es. Wahrscheinlich war er mal ein ganz toller Ehemann, der hätte das Geld nach Hause gebracht. Aber als Mann hat man natürlich auch einfach Probleme, dass man immer so viel arbeiten muss und auch sich gar nicht so kümmern kann. Da kann er ja gar nichts dafür, weil er ist ja ein Mann. Also das ist ja wirklich, wirklich schlimm. So, und jetzt sag mal, Heiko, wie sympathisch ist er dir jetzt? An dieser Stelle, Zwischenstand.
Nicht so sympathisch. Man muss allerdings sagen, dass diese Autobiografie natürlich relativ spät entstanden ist, wo er vielleicht sich auch dann schon in eine andere Richtung bewegt hat. Also ob das jetzt wirklich eins zu eins dann auch das war, was er damals so gedacht hat.
Ja, aber sowas auch dann in ein Buch zu schreiben, ist ja absurd. Das ist so unreflektiert.
Das stimmt.
Das gibt's ja gar nicht.
Das stimmt.
Das ist ja zum Schreien. Also es muss er ja nicht aufschreiben. Die Information haben wir jetzt ja hier von ihm.
Mhm.
Und so zu denken, dass es okay, sich so darzustellen, das finde ich schon wahnsinnig full of himself.
Also Reflexion ist vielleicht nicht seine absolute Stärke.
Nee. Aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen in den Juni 1999. Boris nimmt nochmal am Wimbledon teil. Barbara ist da im 7. oder 8. Monat schwanger. Ihr Sohn Elias wird am 4.9.99 geboren. Boris ist mittlerweile 31 Jahre alt und eher Teilzeitspieler. Die Verletzung, das Alter, der Verschleiß. Kurz zuvor hat er sich am Sprunggelenk verletzt beim Fußballspielen. Seine Karriere steht auf der Kippe. Er will es aber trotzdem noch einmal wissen und spielt also am 30.06.1999 in Wimbledon. Barbara sitzt im Publikum und feuert ihn an. Zu seinem Arzt sagt er vorher, der ihm abriet zu spielen, egal was du mir gibst und wie doll es schmerzt, ich werde noch ein letztes Mal in Wimbledon spielen. Und es wird tatsächlich sein letztes Spiel im Center Court. Sein Gegner Pat Rafter ist besser und gewinnt. Boris scheidet aus. An diesem Tag endet die Tenniskarriere von Boris Becker.
Ich finde das jetzt bisschen herzerwärmend alles so, diese Standing Ovations. Ich weiß, das ist cheesy. Wir reden ja hier aus Gründen nie über Sportler, aber einfach mal nochmal zum Einordnen so ein bisschen Statistik. Also Boris hat in seiner Karriere 49 Turniere gewonnen, davon 6 Grand Slam, das sind die wichtigsten, größten Turniere. Und der ist bis heute der einzige deutsche Weltranglistenerste. Das ist schon einfach sehr viel Fallhöhe so für ihn. Der ist ein Held gewesen. Ich glaube, das Wort kann man schon auch mal ausnahmsweise sagen für sehr, sehr viele Menschen, auch für mich vielleicht. Und ich wüsste nicht, über wen ich das sonst so sagen könnte.
Das ist okay für mich, Heiko, wenn du es so jetzt sagst. Und ich glaube, wir können das auch nochmal von jemand anderes einordnen lassen, der es auch einfach nochmal ein bisschen besser kann, Heiko. Der Mann heißt Daniel Mücksch, der ist Sportjournalist, Autor und Podcast-Host. Er hat einen ganzen Podcast nur über Boris gemacht. Unser Boris heißt er. Und den rufen wir jetzt mal an.
Hallo Daniel.
Hallo.
Elena und ich, wir sprechen gerade über Boris. Also ich erkläre dir mal, das Ding ist bei uns so. Für mich, ich bin dir ganz ehrlich, der ist ein Held. Also wegen früher, ne? Also wegen, ja, du weißt schon.
Ja, ja, klar.
Elena sieht das ein bisschen anders. Die guckt aus der heutigen Sicht vor allen Dingen auf ihn und findet ihn schwierig, sage ich jetzt mal.
Okay.
Mindestens. Aber kennen tun wir beide ihn natürlich nicht. Das ist ja bei dir anders.
Ja, das stimmt, das kann ich sagen. Ja, ich habe Boris relativ früh kennengelernt. Das erste Mal gesprochen haben wir, das war dann bei so einem Sichtungsturnier zu dem Mercedes Junior Team. Da bin ich relativ sicher, wird er sich nicht mehr dran erinnern, ich natürlich schon.
Wie hast du ihn denn dann so, weil du ihn ja schon lange begleitest, wie würdest du seine Entwicklung beschreiben?
Ja, ich glaube, also ich habe ihn danach wirklich auch immer mal länger getroffen, das weiß ich auch noch relativ genau, für ein Porträt fürs Focus Magazin im Hotel de Rome in Berlin haben wir uns da getroffen, in so einem Separé, das sein damaliger Manager Peter Lauterbach organisiert hatte. Und ich glaube schon sagen zu können, dass bestimmte Sachen immer gleich geblieben sind, weil halt der Wahnsinn bei ihm mit 17 Jahren eingesetzt hat. Also das ist ja, also sagt er ja auch immer so ein bisschen, dass das auch eine Art Geburtstag gewesen ist, dass es eine Zeitrechnung vor und danach gibt. Also dass er dieses, alle Menschen auf der ganzen Welt drehen sich rum, wenn er über die Straße läuft oder wenn er ein Restaurant betritt oder sonst irgendwas. Das hat bei ihm halt schon sehr früh eingesetzt. Ne? Da habe ich manchmal schon so ein bisschen Verständnis, Mitleid mit ihm. Ich glaube, da kann man bestimmte Verhaltensweisen ergeben sich da fast zwangsläufig, weil man damit einfach nicht klarkommt und er dann natürlich eine bestimmte Arroganz-Attitüde, die so wirkt, weil natürlich er kann ja nicht jedem gerecht werden. Er kann ja nicht jedem, der ihm da irgendwie anspricht, genauso freundlich begegnen. Er ist halt auch mal schlecht drauf und der wird natürlich dann sagen, ja gut, der Boris, das ist schon ein ganz schön arroganter Schnösel, der ihn halt nur an diesem Punkt erwischt hat. Und das hat er halt immer 24 Stunden auf der ganzen Welt. Und das finde ich schon eine krasse Ausgangssituation und hat, glaube ich, seinen Charakter auch relativ stark geprägt.
Wie beschreibst du denn seinen Charakter?
Ja, ich glaube schon, dass er weiß, was er geleistet hat. Also, dass er sich schon sehr bewusst ist, dass er im Sport...
Das hat er sehr vorsichtig ausgedrückt.
Ja, genau. Dass er im Sport eine Ausnahmestellung in Deutschland hat. Ich glaube, dass das schon eine prägende Charaktereigenschaft von ihm ist, ein gewisses Selbstbewusstsein. Dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, da kommt man ein bisschen zu den negativen Punkten, hat er halt vom Tennisplatz mitgenommen. Also er glaubt, dass es, glaube ich, schon eine, ja, ganz übertrieben, könnte das vielleicht Hybris sagen, dass er überall diese Fähigkeiten hätte und dass er auch im Leben abseits des Tennisplatzes alles, was er anpackt, gelingen muss, weil er ist ja Boris Becker. Also er weiß ja, wie das Leben funktioniert. Also ich glaube, seine größte Stärke ist gleichzeitig auch seine größte Schwäche.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja, es gibt immer wieder mal Kontakt. Jetzt gerade auch, da wir uns ja bei Playing Dirty wieder mal mit ihm beschäftigt haben, da kam auch Feedback von ihm dazu. Er hat halt immer ein großes Problem, das vielleicht auch noch kennzeichnet für seinen Charakter, wenn jemand etwas macht, ohne dass er die Hand drauf hat. Er fühlt sich da angegriffen, er fühlt sich da auch genötigt, dass er dann wirklich direkt in die Tasten greift und einem schreibt und war mir ehrlich gesagt aber auch relativ klar, dass es passieren würde und genauso war mir klar, was dann in der Nachricht steht, als ich gesehen habe, dass er sich gemeldet hat.
Dann eine Sache bitte versprechen. Wenn er sich bei dir meldet mit Feedback, das möchte ich ungeschönt, möchte ich einfach hören, was Boris Becker über unsere Arbeit sagt.
Ja, das verspreche ich dir.
So, danke Daniel. Hört ruhig mal rein in seinen aktuellen Podcast Playing Dirty. Da geht es um Sport und Verbrechen. Das ist eine geile Kombi. Zusammen mit Hostin Lena Kassel sprechen sie da zum Beispiel über Mike Tyson, O.J. Simpson, Jan Ullrich, aber auch unbekanntere Leute und auch eben Boris Becker. Überall, wo es Podcasts gibt. Hört da mal rein. So, zurück zu Boris. Die Karriere ist over. Aber nicht wie erhofft mit einem letzten großen Triumph. Nee, das letzte Kapitel endet eher sang- und klanglos. Und was macht Boris daraufhin? Feiern gehen. Barbara, hochschwanger, bleibt zu Hause. Hä? Ich dachte, sie will immer feiern und er nicht. Egal. Er verabschiedet sich an diesem Abend mit folgenden Worten. Ab morgen werde ich der Ehemann und Vater und zu Hause sein, aber heute möchte ich feiern. Boris' Vater ist vor kurzem gestorben, seine Mutter trägt noch schwarze Trauerkleidung, sie stehen auf einem Balkon. Und sie sagt, Boris, mach keine Dummheiten. Und woher wissen wir das, Heiko, dass das so war? Aus seinem Buch. Boris und seine Entourage gehen dann ins Nobu. Das ist ein Promi-Restaurant in London. Und Nobu gibt es übrigens überall. Das gibt es auch in München und das gibt es auch in L.A. Und das gibt es überall. Und da hängt auch sehr gerne Kanye West rum im Nobu.
Ach, das ist so, das ist eine Promi-Kette?
Ja, es ist ein Sushi-Restaurant.
Okay.
Das Sushi-Restaurant. Ich war mal auf Ibiza im Nobu. Das war lecker. Naja. Das Nobu wird auf jeden Fall daraufhin bald noch berühmter sein. Es ist einfach, um das nochmal klarzumachen, der Abend seiner letzten Niederlage als Profi-Tennisspieler, ausgeschieden im Achtelfinale in Wimbledon. Und dort, im Nobu, trifft er auf eine Frau, die er 2 Wochen vorher kennengelernt hat, auch im Nobu. Leider kriegen wir kein Geld vom Nobu, dass wir hier so viel Werbung dafür machen. Naja. Dass er also wieder hierhin geht, könnte man jetzt vermuten, dass er entweder hofft, sie dort zu treffen oder aber die beiden einfach verabredet sind. Die Frau heißt Angela Ermakova. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater aus Niger, sie ist Model und lebt seit 1990 in London. Und was jetzt passiert, darüber gibt es sehr viele Geschichten und Gerüchte. Einige sagen, die beiden kommen sich in der Besenkammer des Restaurants näher. Boris schreibt Jahre später, sie kommen sich bei der Treppe zu den Toiletten näher. Sehr nah. Boris spricht später von einem Blowjob und Samenraub. Angela von einem Quickie. Was genau passiert ist, wissen natürlich nur Angela und Boris.
Also Samenraub, ich habe ja schon gedacht, das ist so ein absurder Scheiß. Das hat sich jetzt Boris' Anwaltsteam ausgedacht. Und es wird sehr selten eingebracht, wenn dann in Fällen, wo es um künstliche Befruchtung geht und der biologische Vater plötzlich keinen Bock mehr hat auf Kinder. Aber es gibt tatsächlich so Geschichten darüber. Also in der griechischen Mythologie kommt das vor, in der jüdischen und im christlichen Glauben. Also sowas wie, da kommt ein Dämon und raubt dem Mann im Schlaf sein Sperma. Ja, das ist wahrscheinlich eher so eine schräge Erklärung von Fremdgängern, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, das Sperma hier, keine Ahnung, da muss ein Dämon irgendwie am Start gewesen sein. Ich sehe schon, wie interessant du diese Ausflüge in die Mythologie findest.
Ich finde das tatsächlich interessant. Ich finde das so perfide von Männern, die eine Frau schwängern, hinterher zu sagen, das war Samenraub. Ich finde das so asozial. Auch mal wieder hier Boris Becker. Toller Mann, Heiko. Super, dein Held hier.
Ich kann mal hinzufügen, das war aber nicht seine Idee, das waren die Ideen seines Teams. Nein, was man auch sagen muss, die Presse hat auch mitgespielt.
Natürlich, auf jeden Fall. Aber er hat es nicht entkräftet.
Nee, ich meine nur, die sind voll drauf eingestiegen. Also da gab es dann so Untersuchungen, wie lange darf das Sperma im Mund sein, bevor es irgendwo geschützt eingefüllt wird, damit da später noch ein Mensch entstehen kann und so. Da ja. Wurden dann so Experten befragt und so.
Also schon. Ich das. Also Fakt ist auf jeden Fall, Angela wird an diesem Abend schwanger von Boris Becker. Das war jetzt wahrscheinlich kein Wunschkind. Nur so eine Vermutung. Wir erinnern uns, an dem Abend wartet zu Hause im Hotel Barbara im 8. Monat schwanger mit Boris zweitem Kind. Boris später dazu, O-Ton. 8 Monate später bekomme ich einen Fax, in dem steht, du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist 8 Monate her. Hier ist meine Nummer. Ruf mich an. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und nur eine Woche später fliegt Boris dann nach London. Und dann wird es wild, Heiko. Und das erzähle ich euch in der nächsten Folge Mensch Boris. Das ist aber ein geiler Cliffhanger, oder? Jetzt kommt ja das richtige Drama. Da freue ich mich sehr drauf. Ist natürlich sehr unterhaltsam in meiner Welt. Mensch. Das war's an dieser Stelle. Bisschen gemein, ne? Ganz schön abgebrochen jetzt hier. Aber ihr könnt nächste Woche natürlich weiterhören. Und falls ihr es nicht aushalten könnt, dann hört doch nochmal alte Folgen rein. Oder falls ihr neu bei uns seid, es gibt einen ganzen Katalog voller toller Menschen, wo mindestens genauso geile Geschichten drin sind. Wie zum Beispiel Mensch Tic-Tac-Toe, Mensch Dieter Bohlen, Mensch Wendler, Mensch, wen haben wir denn noch alles? Mensch Kim Kardashian.
Gerhard Schröder.
Ganz unterschätzte Mensch-Folge. Hört doch da mal rein. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Da könnt ihr schön hören, wie die immer gekrögelt haben. Diese Prachtmänner im Keller von dem einen. Auf jeden Fall sehr viele schöne Geschichten, mein Mensch, haben wir hier schon erzählt. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, das geht jetzt mal an meine Mutter. Liebe Mama, drück doch mal auf die Abo-Glocke, dass du mich nicht immer anrufen musst und fragen musst, wann denn die nächste Folge kommt. So.
Hat sie noch nicht abonniert?
Sie hat es nicht abonniert, weil sie das hat. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Also da ist sie jetzt ja nicht die Einzige. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Mutter das besonders sich entsteht. Aber deswegen sage ich das ja immer so häufig, weil es ist nicht so einfach zu finden. Aber wenn ihr zum Beispiel bei Spotify den Podcast aufmacht, und zwar nicht eine einzelne Folge, sondern den Hauptpodcast-Seite, dann ist da eine kleine Glocke. Und da drückt ihr drauf und das kostet kein Geld. Ich verspreche es. Bekommt ihr immer quasi eine Nachricht auf euer Handy, wenn die neue Folge online ist. Und ich möchte noch jemanden grüßen an dieser Stelle. Und zwar haben wir eine 11-jährige Hörerin, die heißt Cleo. Ganz liebe Grüße.
Das ist ja toll.
Finde ich schön. Ich hoffe, das gefällt dir hier alles. Weiterhin. So, und das war's. Bis dahin, bis nächste Woche, eure Elena Gruschka. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Also ich habe eine ganz tolle Anfrage bekommen. Ludwig-Maximilian-Universität in München.
Das würde ich machen an deiner Stelle.
Ja, also, ja, auf jeden Fall.
Weil, also wenn es Literatur ist, das kann man ja immer so drehen, dass es auch passt.
Mensch ist ein Podcast von 7One Audio, produziert von den Wakewatch Studios. Moderation und Konzept Lena Gruschka und Heiko Bär. Executive Producer 7One Audio Alexander Kraftschick. Producer 7One Audio Marius Fraune. Executive Producer WakeWord Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Projektleitung WakeWord Miriam Abakane. Redaktion Heiko Bär, Mira Döngens und Maxi Meyer. Produktion Felix Stäblein. Musik Elena Gruschka und Nikolai Potthoff.